Radio 1. Hörbar Rust.
Wenn Sie zu den Äthiopiern oder Kenianern gehören, sind Sie wahrscheinlich längst im Ziel und können diese Sendung volle 2 Stunden lang hören. Herzlich willkommen. Es geht los mit Brian Ferry und Roxy Music. Don't Stop the Dance. Don't Stop the Dance, Brian Ferry and Roxy Music. Und das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Käthe, 30, Liedermacherin. Katharina Sieland kommt in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, zur Welt. Kurz vorm Fall der Mauer zieht die Familie in den Westen und landet in Baden-Württemberg. Mit 12 bekommt Käthe die erste Gitarre, spielt mit 14 ihr erstes Konzert. Und doch dauert es fast weitere 15 Jahre, bis sich Madame 100.000 Volt, wie sie hypnotisiert von einem Journalisten genannt wurde, mit ihrer Band über das erste Album freut. Jetzt ist das zweite draußen und längst gibt es kein Halten mehr für Käthe. Höchstens vielleicht einen Zwischenstopp. Heute hier bei uns in der Hörbar Rust auf Radio 1.
Käthe, herzlich willkommen nochmal.
Guten Tag.
Das hier ist eine Aufzeichnung heute. Wir sind nicht live. Es ist Freitag. Aber wenn Sie das hören in Ihren Autos oder Wohnungen oder wo auch immer, dann ist gerade Marathonsonntag. Bist du mal einen Marathon mitgelaufen?
Tatsächlich,
ja. Ja, bist du wirklich?
Also da war ich, glaube ich, in der 8. Klasse. Und in Aalen war ein Marathon, ein kleiner. Ja, das war ein kleiner, ein Stadtmarathon sozusagen. Ne? Und ich wollte auf alle Fälle mitlaufen und habe es auch geschafft und weiß, dass ich 2 Runden lief und dann sah ich meine Mutter und ich war fix und fertig und lief ihr heulend in die Arme und sagte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hab mich auf den Boden geschmissen, hab eine Banane gegessen. Ja. Und dann sagte sie so, lass uns doch jetzt nach Hause gehen. Und dann wusste ich, nee, ich muss das Ding zu Ende bringen. Und dann bin ich tatsächlich noch losgelaufen und noch Drittbeste der Schule geworden.
Wow.
Ich hatte da einen ganz schönen Ehrgeiz.
Da kann ja noch was ganz anderes aus dir werden. Ich meine, heute sprechen wir mit dir als Liedermacherin und Sängerin. Und wenn ich richtig informiert bin, ich habe mich eben auf die Schnelle nochmal ins Internet begeben, hat seit 1999 unter den Männern haben nur Kenianer und Äthiopier gewonnen. Also wird es heute kein Däne geworden sein, sondern wahrscheinlich wieder ein Kenianer oder Äthiopier mit einer Wahnsinnszeit, keine Ahnung, irgendwo wird es noch ein paar Sperrungen geben. Bist du jemand, der geduldig ist in solchen Fällen? Du lebst in Hamburg, dort wird auch viel abgesperrt, da sind auch viele Baustellen und auch die Leute, die in Berlin leben, kennen das. Ständig muss man irgendwo halten, ist irgendwas abgesperrt, Demonstrationen, Baustellen.
Na, war geduldig im Zusammenhang mit so einem Thema.
Ja.
Das auf alle Fälle. Ich kriege das auch ganz oft gar nicht mit, wenn sowas irgendwie in der Stadt gerade so
angesagt ist. Wenn du selbst im Auto sitzt, dann wahrscheinlich schon,
ja,
oder?
Ich sitze ganz selten im Auto, weil ich habe keinen Führerschein. Mhm. Ich fahre Fahrrad. Und aber letztens, als wir tatsächlich zum Konzert losfahren wollten mit dem Sprinter, wurden ganz viele Straßen abgesperrt und wir hatten uns nicht richtig erkundigt. Und dann standen wir eben da, ne, zwischen Fahrradfahrern und konnten nicht weiterfahren.
Das aber wurde da knapp. Ach so, wegen des Konzerts.
Ja, genau.
Okay, da muss man, ja. So, Sie hören oder Sie haben schon gehört, diese Stimme, bei mir war es so, ich hatte so ein Erweckungserlebnis vor ungefähr einem halben Jahr oder so. Ich saß im Auto, es ging voran. Ich hörte Radio 1 und du warst zu Gast bei einer Kollegin, glaube ich. Und ich habe so reingeschaltet und habe gar nicht deine Gesangsstimme, sondern auch deine Sprechstimme gehört. Und war völlig, völlig angetan und begeistert, weil die schon sehr ungewöhnlich ist.
Ich weiß nicht, also ich glaube, meine Kumpels und ja, die Leute, die in meinem Umfeld sind, die kennen mich auch gar nicht anders. Also von denen höre ich das nie. So, ich höre das eben, wie gesagt, also wenn ich zum Radio komme, dann wird mir das mal gesagt, ja.
Und
dass meine Sprechstimme irgendwie so.
Besonders ist deine Gesangsstimme ja auch. Aber ist es eine Sache, die dich ein bisschen nervt, weil du sagst, ja, im Grunde dafür kann ich ja nichts. Also dann findet doch lieber meine Songs gut und sagt nicht alle, dass ich so eine tolle Stimme habe. Da kann ich ja nichts für. Oder hast du die...
So? Tatsächlich ist das ein Kampf gewesen, als ich angefangen habe, so nicht als Sängerin wahrgenommen zu werden, sondern eben, ich mache Musik, ich schreibe Lieder. Mhm. Da steckt mehr dahinter, als irgendwie sich auf die Bühne zu stellen und loszugrölen. So, das ist einfacher irgendwie abzunehmen, wenn man sagt, Mensch, das ist eine Rocksängerin. So, nee, mir liegt ganz viel daran, über was ich singe, wie ich es mache. Und dass es in Bewegung bleibt eben, ne? Also dass ich mich dadurch auch noch weiterentwickeln kann, wie ich es also performe. Und vor allem Lieder schreiben, das gibt mir einfach eine ganze Menge. Das ist so ein bisschen, das ist, als würde ich mit mir selbst Kontakt aufnehmen und mir das alles ein bisschen selbst erzählen, was ich so erlebe.
Hast du denn, bevor du Musik gemacht hast, hätte ich jetzt fast gesagt, aber du hast ja eigentlich schon immer, du hast, glaube ich, immer Musik gemacht, du hast nie ganz aufgehört, auch wenn man erst 2011 so richtig von dir hörte, aber du hast in der Zeit davor, in den Jahren davor auch immer schon Musik gemacht, also im Grunde auch Lieder geschrieben.
Ja, exzessiv sogar, mhm. Aber eben für mich alleine und ich hatte halt, oder ich habe es auch immer noch, ein riesiges Lampenfieber. So, bevor ich auf die Bühne gehe, ist es für mich einfach, da schimpfe ich richtig mit mir und denke, was tust du dir da an? So, jetzt stellst du dich auf die Bühne, so, gibst dich so preis, öffnest dich so und bist doch eigentlich schon auch ein kleiner Schisser, ne? So, und dann geht's eben hoch auf die Bühne und dann ist dieser Raum, diese Bühne, einfach beschützt mich auf einmal. So.
Was ist es, was du dir vor so einem Auftritt übel nimmst oder wovor du Angst hast? Dass du dich nackt machst oder dass irgendwas passieren könnte, dass du versagen könntest auf der Bühne?
Ja, dass ich versagen könnte, natürlich. Also diese Angst habe ich einfach auch. Und,
ist das schon mal passiert?
Ja, kommt drauf an, was man darunter versteht.
Haben, ne, die anderen es gemerkt?
Nee, also ich habe lange viele Jahre eben darüber nachgedacht und viel geübt. Das ist einfach Fakt. Ich habe die sämtlichen Wohnungen zusammengeschrien, in denen ich gelebt habe, und WGs, so, um einfach zu checken, was ich da will, was da in mir drin steckt. Das ist einfach zu üben. Und wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, dann passieren mir nicht großartige Fehler, sondern einfach auch Situationen, die mich selbst überraschen oder die mich überfordern oder so. Aber Fehler nenne ich das jetzt gar nicht. So.
Wir hören jetzt Musik aus deinem neuen Album. Für welchen Song hast du dich entschieden? Welchen möchtest du hören?
Okay, ich möchte gerne Mein Herz mit dir bin ich frei hören.
Und bevor wir das jetzt hören, in was für einer Stimmung ist das entstanden? Und ist es ein klassisches Liebeslied?
Nein, also es ist tatsächlich nach einer Beziehung entstanden, in der Trennungsphase sozusagen. Mein Herz mit dir bin ich frei ist wirklich auf mich selbst. Ja, meine mich selbst sozusagen damit. Weil ich glaube, das ist alles, was frei machen kann.
Nur man kann sich nur selbst befreien.
Eigentlich schon, ja.
Wir liegen leicht im Schatten. Ich berühre, was nach mir greift.
Mein Herz mit dir bin ich frei. Die Sängerin Käthe ist zu Gast, wenn Ihnen das gefallen hat. Wir verlosen nachher auch noch 3 Alben. Und weisen, das kann ich ja jetzt schon mal machen, auf 2 Konzerte hin. Das mache ich nachher aber nochmal. Am 21. November im Lido in Kreuzberg in Berlin und am 28. November im Bebel in Cottbus. Beide Konzerte präsentiert von Radio 1. So, Käthe, Katharina Sieland. Als Katharina bist du auf die Welt gekommen in Sachsen-Anhalt in Stassfurt. Stassfurt mit dem kurzen oder mit dem langen A? Stassfurt. So. Und das ist der Geburtsort und die Wiege des weltweiten Kalibergbaus, habe ich gelesen. Ja. Also du bist da ziemlich früh mit deinen Eltern auch wieder weggegangen, da kommen wir auch gleich zu. Aber wenn du jetzt zurückdenkst an Stassfurt, woran erinnerst du dich? Was würdest du Leuten zeigen, die mit dir durch Stassfurt gehen?
Also wenn das erste Bild, was ich habe, oder den ersten Geschmack, ist wirklich Schaumkringel.
Schaumkringel?
Es gab auf dem Weg zur Schule eine kleine Bäckerei und und die Kinder, die eben daran vorbeigingen, konnten sich da einen Schaumkringel, gab es mal gratis dazu. Eben, ich glaube, so ein Dreierpack war das dann. Und das war schon sehr lecker.
Woraus bestand das? Aus Waffeln und so einem Zuckerschaum oder was war das?
Genau, Zuckerschaum.
Weiß oder rosa?
Ich hab nur weiß im Kopf.
Gut, und die hast du dir immer auf dem Weg zur Schule oder auf dem Rückweg eher gekauft? Mhm. Und wohin würdest du jemanden führen, der sagt, zeig mir mal deinen Stassfurt?
Ich glaube, zu den Hasenbergen. Also so haben wir die früher genannt. Es war so eine verwilderte Ecke. Da flogen dann die Bussarde und eben Hasenberge deshalb, weil hin und wieder mal ein Hase zu sehen war. Und wir Kinder da eben auch so gespielt haben. Und das war die große, weite Welt. Und wo es wahrscheinlich nicht größer war als ein Fußballfeld. Aber für uns war das gut. Wir konnten uns da verstecken. Und daneben waren dann die Schrebergärten und ja.
Das war so ein bisschen verwildert, ja?
Ja, verwildert. Mhm. Und Schrebergarten war sowieso ein ganz wichtiges Thema auch. So, also meine Tante Erika, die hatte zum Beispiel einen. Ja, Rhabarber und Kartoffeln und Erbsen und was es nicht alles gab. Und ein kleines Schwimmbassin, natürlich. Und ich hatte natürlich auch meine eigene kleine Ecke, die ich dann bepflanzen durfte.
Was hast du gepflanzt?
Ich habe Unkraut gepflanzt, tatsächlich, das ich schön fand. Also ich habe das halt sehr sortiert gepflanzt, sagen wir es mal so.
Ja. Und hast du da auch manchmal die Ferien verbracht bei Tante Erika?
Ja, und das war, ja, sie war auch meine Kindergärtnerin, also gleichzeitig. Ne?
Also das, sie ist wirklich deine Tante gewesen?
Ja, wirklich, oder hast meine Großtante, war gleichzeitig auch meine Kindergärtnerin. Mhm. Und er hat mich halt auch miterzogen und dann, ich weiß noch, ich erinnere mich noch an das Erlebnis, als ich meinen Zahn verlor. Und
den ersten Zahn?
Ich glaube, das war der erste Zahn, ja, den ich verlor. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass die Zahnfee, ich war ganz fest davon überzeugt, dass die Zahnfee kommen würde und mir eben einen Wunsch erfüllt. Und ich verlor aber diesen Zahn. Ich habe ihn irgendwie verschlammt und habe Tante Erika dafür verantwortlich gemacht. Und
warum? Da gab's,
ja, ich weiß nicht, weil ich so enttäuscht war, dass mein Zahn weg ist und dass ich mir noch nicht mal was wünschen durfte.
Was hättest du dir denn gewünscht? Weißt du das noch?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich denke, das ist natürlich sehr fantasievoll war. So, war ein sehr fantasievolles Kind.
Ja, das glaube ich. Also das, was ich über dich so gelesen habe und was ich von dir gehört habe, was auch aus deinen Songs herausströmt, ist viel, viel, viel Fantasie. Interessant, die Kombination aus so viel Fantasie und Disziplin, die ich in dir vermute, von der ich jetzt nicht genau weiß, ob es stimmt. Ja. Aber ich glaube schon.
Aber das hat so einfach irgendwann angefangen. So, ich war mit 18, 19 war ich dann in Dinkelsbühl an der Musikfachschule.
Nein, Käthe, nein, das ist zu schnell.
Ach so, okay, das ist
zu schnell. Das ist zu schnell. Wir sind ja jetzt gerade erst bei Tante Erika und okay, bei der Zahnfee. Ich bitte dich, das liegen ja noch ein paar Jahre zwischen und wir haben noch anderthalb Stunden Zeit und jetzt kommt erstmal dein zweiter Song.
Ach so,
ist das? Und dazu gibt's ja auch eine schöne Geschichte. Elvis Presley, Suspicious Minds.
Das ist der Ehemann von Erika. Ach, Lothar, mein Großonkel, genau. Und der, wenn wir immer zu der Schreberlaube gefahren sind, dann hat er immer gepfiffen und den Kamm eben aus dem Fach geholt. Und
den Kamm, er hat sich dann so richtig so die Tolle,
ja,
so nach hinten gekämmt.
Und mein Vater erzählte mir eben so kurz unmittelbar davor, eben von Elvis Presley, und zeigte mir ein Foto und ich sah diese Haare auch, ne? Und und dass Elvis gar nicht tot sei, sondern der hätte sich irgendwo versteckt.
Glaubte er das wirklich oder hat er dir nur diese Verschwörungstheorie versucht zu übermitteln?
Er hat mir diese Verschwörungstheorie versucht zu übermitteln, die ich natürlich total geglaubt habe.
Ja.
Ne? Ich glaube, ich habe alles geglaubt. Ich weiß nicht. Und saß eben hinten drin im Auto und war auf einmal so der felsenfesten Überzeugung, dass mein Onkel Lothar Elvis Presley ist. Das hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Eigentlich ziemlich lustig so, aber das war wirklich ein kleiner schräger Film. So, und ich habe natürlich mir auch überlegt, so, warum sollte der sich jetzt hier verstecken?
Naja, gerade, wer sucht ihn denn da?
Wo wir doch hier raus wollen irgendwie. Ne? Warum sollte der sich jetzt hier verstecken?
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Liedermacherin Käthe und es geht weiter mit Sly and the Family Stone, Family Affair. Ja, machen Sie das Geräusch mal nach. Hey, ja, du kannst das. Super. Sly and the Family Stone, Family Affair. Heute ist Käthe hier zu Gast, die Sängerin und Liedermacherin, die aus Stassfurt kommt, wie wir schon festgestellt haben. Und wenn Sie Stassfurt nicht kennen, wir wollen jetzt auch Stassfurt nicht so viel
aufmerksam
diesen Namen noch, aber genau. Aber was mir noch aufgefallen ist, es gibt, so klein Stassfurt auch ist, dort zwei Akkordeon-Orchester. Und zwar einmal das Akkordeonorchester Salzland, ne, Kali, und das erste Schülerakkordeonorchester der Kreismusikschule Aschersleben-Stassfurt. Es gibt da auch noch kein probates Kürzel für. Und da habe ich gedacht, ach gucke mal, wenn Stassfurt so klein ist und es da zwei Akkordeonorchester gibt, dann wird wahrscheinlich jeder als Kind dort als erstes ein Akkordeon in die Hand bekommen. Du auch?
Ich habe, nein, das höre ich heute zum ersten Mal. Nee, das war nicht so. Kein Akkordeon.
Nee, eine Gitarre, aber da warst du schon nicht mehr da, ne?
Da war ich ja schon im Westen sozusagen, ja.
Gut, dann gehen wir doch mal in das Jahr zurück, in dem der Ausreiseantrag bewilligt wurde. Wusstest du denn, dass deine Eltern eingestellt haben? Wurde das kommuniziert innerhalb der Familie?
Das wurde tatsächlich kommuniziert und ich war auch total stolz darauf, weil ich dachte, Mensch, so wie ein Kind, ich war voller Abenteuer und ich dachte, das ist ein riesengroßes Abenteuer für mich. Und bin dann auch im Kindergarten und habe auch die Westnationalhymne gesungen, ne, im Kindergarten. Bin dann nach Hause geschickt worden und dass das hier so aber nicht läuft.
Also als du schon im Westen warst oder noch im Osten?
Nein, im Osten. Noch im Osten. Und aber es war natürlich auch schon zum Ende hin, ne, 89. Da waren die auch nicht mehr alle so, also es war nicht mehr ganz so schlimm.
Wir werden
wenn man
mal
so ein bisschen daneben war. Ne?
Da waren ein paar Leute schon ein bisschen daneben.
Ja.
Dein Vater, ich weiß nicht, ist er Schmied oder Hufschmied oder sowohl als auch gewesen oder macht er das heute noch?
Mein richtiger Vater, ja, der hat wirklich noch richtig Schmied gelernt, ja.
Aha. Also Schmied als Handwerker im Sinne von, wenn irgendwas im Haushalt nicht funktionierte und gemacht werden musste, ein Gartentor, wie auch immer, aber auch Schmuck, denn...
Kein Schmuck, nein, Schmuck.
Okay.
Also... Richtig handfeste.
Ja. Du hast noch einen Bruder, ist der jünger oder älter als du?
Der ist älter, anderthalb Jahre.
Älter, okay.
Und dem bin ich auch immer ordentlich hinterhergelaufen.
Inwiefern? Was meinst du damit?
Also ich fand das immer viel spannender, was die Jungs gemacht haben. So, vor allem, ich meine, ich habe den schon ganz schön genervt. Und habe wahrscheinlich auch deshalb so schnell laufen gelernt. So, was natürlich später im Leichtathletik total super kam. Mhm. Aber mein Bruder hat das tierisch genervt, die kleine Schwester immer hinterher. So, und die ganzen Jungs sind weggelaufen von mir. Aber ich wollte sie alle, ich weiß nicht, ich fand das so spannender. Mhm. Die haben Äpfel geklaut und, ich weiß nicht, haben gefährlichere Sachen gemacht, ne?
Was haben denn die Mädchen gemacht, mit denen du zu tun hattest?
Ich hatte eine beste Freundin, die Jenny, und wir sind halt gerne auf die Kirmes, zum Beispiel.
War die denn immer?
Nee, aber das haben wir gerne gemacht. Oder wir haben auch, ich erinnere mich auch noch, dass wir in der Regentonne gebadet haben. Da wurden wir dann so reingehoben,
ja,
wieder rausgehoben. Und eben, sie hatte auch einen Dackel und zwei ältere Schwestern, die unfassbar viele Poster an den Wänden hatten. Und wenn wir lieb waren, dann durften wir da auch mal kurz drin sitzen in dem Zimmer.
Aber ihr wolltet ja nicht lieb sein. Aber ich verstehe schon, wie du es in dem Kontext meintest. Wieso bist du denn nicht mit Jenny Äpfel klauen gegangen?
Ich weiß nicht, Jenny war so eine ganz, das war so eine Stille. So, die war auch ganz bequem und so. Und die hätte mir wahrscheinlich gesagt, ach nö, das ist mir einfach zu anstrengend.
Lass uns doch einen vom Tisch nehmen, hier liegen zwei.
Ja, so ungefähr. Mhm. Ja, und die Jungs haben dann eher so Sachen gemacht wie Kartoffeln in den Keller schleppen. Ich meine, das hört sich jetzt bescheuert an, aber das ist eine Aufgabe, ne? Da kann man was tun, ne? Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Wesenszug von mir. So, eben meine Mutter hat auch gesagt, war unmöglich teilweise, dass ich morgens um 5 mit dem Regenmantel, wenn ich wusste, es regnet heute, mit dem Regenmantel vorm Bett stand und gesagt habe, können wir jetzt mal langsam anfangen.
Das lag daran, dass du so einen tollen Katzenschirm hattest wahrscheinlich.
Den hatte ich, ja. Den habe ich auch wirklich tatsächlich noch aus der Schule geholt, als der Reiseantrag eben ankam. Und ich weiß nicht, warum ich an dem Tag nicht in den Hort musste. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte mich gut benommen oder ich hatte mal frei bekommen. Und ich wusste aber, dass ich meinen Schirm auf alle Fälle mitnehmen muss. Weil das war ja ein Geschenk aus dem Westen, aus dem Westpaket. Und der hat mir was bedeutet. Das war ja was Besonderes.
Also der Ausreiseantrag kam und dann ist ja für gewöhnlich auch nicht mehr viel Zeit gewesen. Dann sind ja Leute ziemlich schnell auch aufgebrochen, ne? Wie war das bei euch?
Das waren 2 Tage, ja.
Gut, Sachen zusammengepackt. Und hast du denn noch viel Familie dort?
Ja, mein Opa, mein richtiger Vater, seine Frau, Tante, Onkel, Cousine.
Und ist dir beim Abschied gesagt worden, dass es unter Umständen schwierig sein könnte, sich jetzt erstmal wiederzusehen? Oder war schon klar, dass die Mauer fallen würde? Was denkst du? Wie haben deine Eltern das?
Das war jetzt gar nicht so klar, aber ich habe das auch nicht wie ein Abschied empfunden. Für mich war das ein Abenteuer. So, mir wurde auch gesagt, der goldene Westen. So, ich habe mir goldene Straßen vorgestellt. Und als ich dann da ankam, so ungefähr, und das sah genauso aus wie bei uns.
Naja,
so kam mir das.
Ein bisschen größer
auf alle Fälle. Aber die Straßen waren nicht golden und das war eine große Enttäuschung für mich als Kind. So, wo ich dann auch sagte, jetzt können wir auch eigentlich wieder nach Hause fahren, ne? So, und das kam natürlich nicht und ich musste mich einleben und wollte natürlich zurück zu meinen Freunden. Ich hatte ja natürlich gute Freunde und das war auch irgendwie alles ein bisschen anders natürlich. So, ne?
Bist du denn mit dem Schwäbischen klargekommen?
Ich hatte eine ganz wunderbare Erfahrung, ganz am Anfang, wo ich mit einer Mitschülerin nach Hause ging und bei ihr Abendbrot essen wollte. So, wir haben das ausgemacht gehabt. Und eben die Mutter dann an den Tisch kam und sagte dann so, Wilsche Brot. Und ich, um Gottes Willen, jetzt muss ich ein ganzes Brot essen. Und ich, das war immer ganz wichtig, dass ich mich benehme und das ist wichtig so. Beim Essen benimmt man sich, das wurde mir so beigebracht. Und das isst man dann auch auf. So, ne? Und in dem Moment war mir wirklich kurz mal schwindelig. Ich dachte, jetzt bringt diese Frau gleich ein ganzes Brot und ich muss dieses Brot essen. Und dann habe ich irgendwann kapiert, dass sie eine Stulle meinte oder eine Schnitte. Mhm. Aber solche Missverständnisse gab es tatsächlich am Anfang häufiger. Und ich habe mich irgendwie gestritten mit einem Kind und war so beleidigt, dass ich dann auf dem Balkon Rollschuh gefahren bin. Ich wollte nicht da unten mit den Kindern spielen.
Das muss ein großer Balkon gewesen sein.
Nein, der war nicht so groß. Ich bin einfach von einer Ecke in die andere und wollte einfach zurück zu meinen Freunden, mit denen ich mich einfach gut verstanden habe. Mhm. Ne? So, und eben, ich weiß, dass ich eben meine erste Barbie, habe ich die Haare abgeschnitten, weil ich eben wollte, dass sie so aussieht wie ich. Ich hatte kurze Haare. Und ich dachte, ich spiele doch gerne mit was auch so aussieht wie ich.
Oh, wie interessant. Also ich meine, das ist schade, dass es nicht mehr Mädchen gibt, die das so empfinden, weil die meisten, bei denen ist es ja umgekehrt. Die wollen so aussehen wie Barbie.
Ja, aber das war in dem Fall wirklich eine Situation, die reingehauen hat, weil eben das gleichaltrige Mädchen damals auch, 7, 8 war man, glaube ich, eben total schockiert war und dachte, mit mir stimmt was nicht und Mama, guck mal, und das kann ja irgendwie, und die Mutter darauf auch nicht wirklich eingegangen ist und ich kam mir sehr komisch vor. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ich bin komisch, so, und eigentlich wollte ich doch nur mit was spielen, was mir gleicht, so ungefähr, ne? Aber anpassen war, glaube ich, noch nie so mein Ding. So, obwohl ich gerne dazugehöre, sage ich mal so, wenn ich ganz ehrlich sein muss.
Das finde ich, ich hätte sonst genau diesen Part übernommen, das zu sagen. Wir hatten da, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr hatte ich mit einem Gast genau darüber mal gesprochen, dass es mir immer suspekt ist, wenn Leute von sich aus sagen, ich wollte schon immer anders sein als die anderen. Weil letztendlich ist es umgekehrt, dass die anders sind, eigentlich dazugehören wollen. Gerade als Kind möchtest du ja dazugehören und leidest eher darunter, wenn du anders bist. Wenn du merkst, du hast was gemacht, was die anderen nicht machen. Man will als Kind dazugehören. Das ist einfach so.
Ich glaube, das vergeht auch nie. Also jeder, der sagt, das ist mir total egal, was die anderen denken. Also bis zu einem gewissen Grad ist es eben nicht egal. Also oder ab einem gewissen Grad ist es dann auf einmal nicht mehr egal. Wenn man dann eben alleine mit sich ist und drüber nachdenkt, weil ich meine, man reflektiert ja auch selber, dass man nicht perfekt ist. Und dass man vieles auch nicht auf dem Schirm hat und sich einiges bewegt und man sich selbst verändert. So, und man einiges noch schon ganz anders sieht als vor 2 Tagen. Also kann das auch sein, dass in 2 Tagen ich das genauso sehe wie derjenige, der mich gerade kritisiert hat. Also ich weiß es doch nicht und ich tue das auf alle Fälle reflektieren, aber ich möchte mich davon nicht zu sehr einnehmen lassen. Mhm. Und ich glaube, das war schon immer ein großes Ding, da meine Grenzen zu ziehen, so emotional, weil ich schon ein leidenschaftlicher Mensch bin. Ich möchte jemanden nachvollziehen können, so, was geht in meinem Gegenüber vor sich, und darf das aber nicht immer 1:1 auf mich ja, wie soll ich sagen?
Übertragen, nee, übertragen, klar, sicher. Genau. Das stimmt schon. Und diese Art der Empathie macht das Leben ja auch nicht leichter. Sie macht es vielleicht weicher in dem Moment für dein Gegenüber, aber es ist ja auch verwirrend und schwieriger, Position zu beziehen, wenn du in der Lage bist, dein Gegenüber, die Gedanken deines Gegenübers sofort nachzuvollziehen und seine Gefühle nachzuempfinden. Das macht ja auch schwerer, das macht es dann auch schwieriger, eigene Position zu beziehen, weil du die anderen Gedanken einbeziehst und genau, weil du die Perspektive des anderen einnimmst und deine eigene Perspektive plötzlich gar nicht mehr so klar erscheint. Das ist ja wirklich schwierig.
Aber das hat sich auch meiner Meinung nach in den Jahren verändert. Das Wir war schon, hat mich, das Wir war immer wichtiger als das Ich.
So, also, dann hast du meine, SPD gewählt. Das nein, Wir zählt. Das Wir
nein,
zählt.
Nein, das ist keine politische Aussage. Das ist eine Aussage des Herzens. Nee, ich meine wirklich, dass ich so groß geworden bin. Also, dass das Wir immer stärker war oder dass so, und dass ich sich so lösen musste irgendwann. So, und dass die Musik mir das, ja, so ein bisschen mein Tor ist.
Ja.
Um dieses Ich zu, um dieses Ich irgendwie so zu meißeln, vielleicht auch sogar. Weil es da einfach, ja, weil jeder immer sein eigener Glückesschmied ist.
Das ist schön, gerade mit dem Schmied, mit deiner Familiengeschichte. Wir haben jetzt einen Song mitgebracht, der 4 Stunden lang ist. Oder du hast ihn mitgebracht, November Rain. Den kann man nicht ganz ausspielen, Guns N' Roses. Mhm. Gibt es dazu eine Geschichte oder wollen wir es einfach hören?
Das war eine der ersten Singles, die ich hatte. Die habe ich mir gekauft in der Innenstadt in Aalen. Bin dann nach Hause gerannt und lag auf meinem Bett und hatte großen Herzschmerz. Aber ich weiß, es war nicht wegen dem Typen, sondern prinzipiell dem Leben gegenüber. So, ich weiß nicht, habe ich mich vielleicht nicht angenommen gefühlt oder vielleicht zu stark mich in eine Richtung gedrängt gefühlt. Keine Ahnung, um was es gerade ging.
Das Leben kann ein Arsch sein.
Ja. Ist einfach so. Und ich war, glaube ich, so 13 oder so, ne? Mhm. Da fängt man dann noch an, so Tagebuch zu schreiben und ja. Und November Rain kam um die Ecke und bam.
November Rain, Guns N' Roses. Die Sängerin und Liedermacherin Käthe ist heute hier zu Gast. Und Sie können mir einen Gefallen tun. Es ist ja jetzt wieder Herbst und es stürmt ganz schön und es liegen wieder so viele Fahrräder auf den Bürgersteigen, die so umgekippt sind. Und Sie können mir den Gefallen tun und die mal aufheben. Auch wenn es nicht Ihre eigenen sind. Ich habe diesen Aufruf schon mal vor ein paar Jahren gestartet. Ich fände das gut, weil es gibt so viele Spacken, die auf so ein liegendes Fahrrad einfach mal so draufspringen. Nur weil sie es lustig finden, Speichen zu verbiegen. Vandalismus hin oder her oder so parkende Autos, die das nicht sehen, weil es ist dann so, es liegt dann so und man fährt rückwärts und dann.
An was liegt das? Wirklich an mangelnder Zeit oder sind sie nicht aufmerksam genug oder deins ist deins, meins ist meins oder was ist das? Und was?
Ich weiß nicht, es ist auch immer schwierig, sich jedenfalls jetzt in so einem Gespräch, in so einem, in Anführungsstrichen, öffentlichen Gespräch auf so eine Diskussion einzulassen, weil das schnell dieses Gutmenschenhafte hat, was Leute dann so nennen, ne, weil man sich dann vermeintlich so aufschwingt.
Ja, es geht nur um Fahrrad.
Ja, es ist eben die Frage, geht es nur um Fahrrad? Du erinnerst dich, bevor die Sendung anfing und wir noch einen Kaffee getrunken haben, haben wir uns darüber unterhalten, über Höflichkeit.
Ja.
Ne? Festgemacht daran, dass ein Kollege von dir, wie war das denn?
Also ja, das ist aber wahrscheinlich eine Macke, die ich irgendwann mal abbekommen habe. Wenn mir jemand die Tür aufmacht und dann noch will, dass ich durchrücke, dann werde ich wahnsinnig.
Okay.
Da werde ich einfach wahnsinnig, weil das ist so, dann braucht man mir auch die Tür nicht aufzumachen, dann gehe ich außen rum und dann weiß ich, was ich habe, dann setze ich mich da erhobenen Hauptes auf meinen Platz, aber nicht durchrücken.
Also die wenigsten Leute sitzen ihr Leben lang in so großen Autos, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, durchzurücken. Und das machen sie dann vielleicht bei so einem schlecht organisierten Junggesellinnenabschied, wo man dann in so einem so einer blöden Limousine. Bei dir ist es dann wahrscheinlich der Transporter, wenn ihr irgendwie irgendwo hinfahrt, denke ich mal.
Nee, also bei meinen Jungs, die brauchen gar nicht höflich sein zu mir. Also
das ist eben die Frage. Also lass uns zurückgehen zu diesem zentralen Thema Höflichkeit. Denn ja. Wir haben ja dann eine Zeit lang darüber gesprochen, ab wann ist es gestellt. Denn ein Mann, der höflich sein will einer Frau gegenüber, das wirkt in den seltensten Fällen lässig und normal, sondern manchmal so manieriert, so aufgesetzt. Und das kann halt wirklich auch nach hinten losgehen. Ich finde, man spürt, ob es jemand macht aus einer guten Erziehung heraus und einfach, weil es dazugehört, oder ob er es macht, weil er das Gefühl hat, er müsste es jetzt machen oder es müsste dir gefallen oder so. Mhm. Und dann waren wir an dem Punkt, dass es eigentlich fast egal ist, ob es ein Mann ist oder eine Frau, sondern dass es darum geht, einfach eine gewisse Aufmerksamkeit an den Tag zu legen.
Und da sind wir wie beim Fahrrad, ne?
Dann sind wir beim Fahrrad.
Einfach mal hochhebt und sagt,
es einfach zu tun, auch ohne zu gucken, ob man dafür Applaus kriegt, sondern es einfach zu tun, weil man sich vorstellt, dass das eigene Fahrrad dort auch nicht liegen sollte. Also bitte, heben Sie die umgefallenen Fahrräder doch einfach mal auf. Du fährst viel Fahrrad, hast du vorhin schon gesagt. Und ich hätte das auch daran festgemacht, dass du nämlich eigentlich sehr schöne Klamotten trägst und ganz genau guckst, auch auf Fotos habe ich das gesehen. Aber du trägst so einen Rucksack, so einen grünen, hängenden Rucksack. Und das tragen oft Leute, gerade Frauen, die viel Fahrrad fahren.
Ist es so?
Ja.
Ich finde es einfach sehr praktisch. Ich bin schon, also ich kaufe mir gerne schöne Klamotten, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch sehr praktisch veranlagt bin. So, das merke ich dann immer erst, wenn ich mir wieder was gekauft habe, was ich sowieso nur zweimal anziehen kann oder was mir einfach dann schnell auf den Senkel geht, so. weil das dann doch zu auffällig ist oder keine Ahnung. Also ich mag das Praktische am Leben auch. Und so ein Rucksack ist schon sehr praktisch.
Ist
und,
praktisch.
Und ich fühle mich auch irgendwie jung mit so einem Rucksack auf dem Rücken.
Du bist jung.
Ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht
du
alt.
Du bist 30.
Ich bin jetzt nicht alt, ne? Aber ich glaube, so wenn ich jetzt als Zehnjährige eine 30-Jährige mit einem Rucksack auf dem Rücken gesehen hätte, hätte ich schon gedacht so.
Aber komm, ist das hier, guck mal, wenn du mich jetzt hier siehst mit meiner Tasche, findest du, dass es automatisch, jetzt musst du dir natürlich ganz genau überlegen, was du sagst, ne?
Ja.
Ist sowas für dich automatisch altbacken?
Nee, also solche Taschen habe ich ja auch zu Hause. Ich habe mich gerade dafür entschieden, einen Rucksack zu tragen. Ich weiß noch nicht, vielleicht ist es in einem nächsten halben Jahr eine völlig idiotische Idee.
Nein. Und lass uns nicht zu viel an diesem Rucksack festmachen. Ich habe nur gedacht, du bist eine Frau, die sich auch... Ich habe elegante Fotos von dir gesehen. Natürlich hat das auch viel mit deiner Funktion als öffentliche Person zu tun, die dann für ein schönes Shooting sich einen schicken Hosenanzug und hohe Hacken und da.
Hohe Hacken habe ich fast nie an.
Auf einem Foto hattest du mal hohe Hacken. Das sah aber sehr hübsch aus. Also
die hat so einen Stylist mitgebracht. Aber ich habe wirklich ein Problem mit Schuhen. Also ich bin jetzt nicht eine, die losläuft und sich Schuhe kauft, sondern ich habe diese Macke nicht mit den Schuhen, also dass ich Schuhe brauche. Ich kaufe die dann meistens schon gebraucht, auf dem Flohmarkt oder im Secondhand, so, und mir bedeuten Schuhe nicht so wirklich viel. Ich habe vielleicht 2 Paar, 3 Paar, die ich toll finde, und ansonsten sollen sie ihre Funktion erfüllen und so ein bisschen bodenständig sein. So, wenn ich dann mir so hochhackige Schuhe zulege, dann stehen die einfach jahrelang im Regal. Ich werde die sowieso nicht anziehen, weil eine Blase reicht dann schon, dass ich sie nicht mehr mag.
Nach einer Blase ist es aber dann auch meistens vorbei. Im Sinne von,
unsere Beziehung
kommt dann,
ist finito.
Nein, eigentlich geht es dann los mit den Schuhen. Aber gut, wir haben total überzogen. Jetzt kommt Janis Joplin, Little Girl Blue. Ich glaube, Janis Joplin hast du performt bei deinem ersten Konzert mit 14, ne?
Ja, genau.
Okay, dann wir gehen da später ein bisschen mehr drauf ein, in der zweiten Stunde, mit Käthe.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute zu Gast die Liedermacherin und Sängerin Käthe. Und während das Lied lief, haben wir uns gerade über verschiedene Arten der Kreativität unterhalten. Und ja, wir strahlen ja hauptsächlich in Berlin und Brandenburg aus, aber es gibt ja auch Leute auf den Philippinen, die uns hören. Und in Köln zum Beispiel. Und vielleicht ja auch in Hamburg. Und lass uns doch einen kleinen Aufruf starten. Du brauchst nämlich ein bisschen, du brauchst kreativen Platz.
Ja, das
in Hamburg,
ich.
Ja.
Ich wohne in Hamburg und habe eine kleine Wohnung, die ist 36 Quadratmeter groß und ich drehe mich etwas im Kreis, wenn ich arbeiten möchte. Und bräuchte ein bisschen Platz, auf alle Fälle.
Was muss das im Idealfall für einen Platz sein? Muss es da viel Tageslicht geben? Wie groß muss dieser Platz sein? Könnte das auch Teil eines Studios sein, den du dir mit anderen teilst oder dass du dir mit anderen teilst?
Ja, absolut. Also da muss ich nicht unbedingt ganz alleine sein, aber so für mich separat arbeiten dürfen. Mhm. Und das kann auch gerne ein bisschen außerhalb sein oder einfach Tageslicht ist super, um eben auch die Farben anzumischen oder keine Ahnung, den Ton.
Ja, was wäre es, was du da machst?
Also ich habe einfach Bock, mal ein paar Leinwände aufzuziehen und einfach mal loszustarten, weil ich, das ist so, ich möchte mich einfach in mehrere Richtungen einfach weiterentwickeln. Also kreativ und möchte einfach auch so ein bisschen Bildhauern anfangen langsam mal. Ich habe in der 8. Klasse macht man ja so Praktikas in der Schule und da bin ich dann zu einem Bildhauer und fand das ganz toll. Der war auch schon Kauz. Also der hat so ein bisschen außerhalb gelebt von Schwäbisch Gmünd und hat da so seine ganz eigene Oase gehabt. Und ich kam dann diesen Weg hoch, wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich kannte den ja auch nicht, hab kein Gespräch vorher geführt und nichts. Der sagte einfach so am Telefon, na komm vorbei.
Wie bist du an den geraten?
Ich habe den angerufen. Ich habe gesagt, kann ich hier ein Praktikum machen? Meine Schule, die möchte
das. Über das Telefonbuch oder was?
Genau.
Stefan K. Bildhauer.
So ungefähr, so lief das. Ich habe dann irgendwie so 4 Leute angerufen und der Kauz hat gesagt, ja, machen wir. So, also ganz trockener Typ. Und ich dann so, okay, komm dann, ne, nächste Woche. lief dann diesen Hügel hoch, da war dann sein Atelier, da hat auch gelebt. Es war schon sehr verwunschen auch, ne, alles da war so, also sehr viel Unkraut auch im Garten. Und da standen unfassbar große Skulpturen.
Ja.
Und mich faszinieren diese Skulpturen, weil ich das Gefühl habe, sie würden so ein Eigenleben haben. Also so, wenn man sie ganz lange beobachtet, sich einfach mal so einfach den richtigen Winkel sich aussucht oder sich dann auf eine Parkbank setzt und sich den richtigen Winkel aussucht, seine Skulptur beobachtet, da passiert schon einiges im Hirn, finde ich. Also das beflügelt die Fantasie. So als würde das so ein eigenes Herz auf einmal bekommen. So. Und das war eben so damals. Und
was hast du da genau gemacht dann als Praktikantin, als junges Mädchen? Was hat er dir in die Hände gegeben, der Kauz? Oder musstest du ihm Kaffee kochen und ihn beobachten bei seiner Arbeit?
Na, Kaffee gekocht habe ich jetzt auch, aber ich habe vor allem auch so ein bisschen verrückte klassische Musik abgekriegt. Ne? Der hat dann so einen Sender gehört. Das war... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
So Stockhausen, 12-Ton
ja,
oder was?
Ja, wow. Also, und dann stehst du da irgendwie so, ne? Ich habe dann auch Modell gestanden, ne? Und das war alles super.
Wie?
Ich habe dann Modell gestanden.
Ja, so. Wie? Als junges, hübsches Mädchen, wie?
Ja, angezogen natürlich.
Gut, okay.
Angezogen gut. Natürlich. Aber der hat super geil gemalt dann auf dem Boden. So, und ich habe mich wirklich erkannt. Also nicht im Gesicht oder so, sondern wirklich von meinen Bewegungen her. Und dann haben wir angefangen, eben dann zu malen, gemeinsam und dann diese Statue zu machen, diese kleine. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mit was hat er gearbeitet? Hat er mit Stein gearbeitet, mit Metall oder?
Metall.
Metall. Und da durftest du auch, weiß ich nicht, mit Metall schweißen, weiß ich nicht. Was habt ihr gemacht?
Nee, das wurde gegossen.
Gegossen.
Wachs. Da wird dann praktisch, weißt du, man erstmal Ton, dann wird Wachs drumherum geformt und dann wird's gegossen.
Mhm. Und kannst du sagen, es gibt eine Statue, an der du mit, oder ein Objekt, an dem du mitgearbeitet hast, das ihr zusammen erstellt habt?
Ich habe tatsächlich eine kleine gemacht und es gab dann Interessenten. Und da war ich echt sehr stolz auf mich.
Oh, ja, okay. Gut, also wer in Hamburg oder um Hamburg herum jemanden kennt. Oder wenn Sie selbst in Hamburg leben und Sie haben da diesen Raum. Oder Sie sind ein Künstlerkollektiv und Sie könnten sich vorstellen, dass Käthe, die Sie ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt haben, gut mitarbeiten könnte da, in dieser Ecke, die sie dann ganz für sich hätte, oder in diesem Raum. Dann schreiben Sie an Radio 1, hörbar@radio1.de und dann leiten wir Angebote, wenn sie denn kommen, gerne weiter. Wäre ja schön, wenn das klappt, ja. Misstraust du denn deinem Sangestalent oder geht es einfach um die Angst, sich da abhängig zu machen?
Oh, Misstrauen.
Wieso Misstrauen? Bist du ein ganz ganz unmisstrauischer Mensch oder bist du ein ziemlich misstrauischer Mensch?
Nee, Misstrauen ist für mich jetzt nicht nur negativ behaftet, sondern ich bin halt sehr selbstkritisch. Gerade wie ich eine Emotion transportiere oder wenn ich Musik mache zu Hause. Und hinterfrage natürlich, ob ich das jetzt gerade wirklich genauso meine. Also vielleicht auch manchmal einfach zu doll, ne? Aber das ist einfach ein laufender Prozess.
Aber Gefühle sind doch keine Fakten. Wie überprüfst du dich denn da?
Doch, es gibt mehrere, wie soll ich das erklären? Also ich nehme ja am Rechner auch auf mit der Gitarre und dann wird das alles in den Computer gezerrt. Und ich habe unendlich viele Möglichkeiten, dieses Lied zu interpretieren. Mhm. So, dann fange ich erstmal an. So, was meine ich eigentlich? Wohin läuft der Hase eigentlich? Und auf dieser Reise erkunde ich mich da, ich erkunde mich selbst. Und da kommt manchmal schon, dass ich dann sage, ah Mädchen, jetzt hör mal auf. So meinst du das doch gar nicht. Oder streiche dann einfach wieder Worte. Das ist halt wirklich...
Also muss dieses Produkt, das aus dir herauskommt, zu 100% aus Wahrheit und Ehrlichkeit dir selbst gegenüber bestehen. Es darf nicht einfach zu 80% aus Erlebtem und Gefühltem und zu 20% aus dazu gemaltem oder gemeißeltem oder geschweißtem bestehen?
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich liebe eben, ich liebe einfach, wenn ich etwas brauche. Ich liebe es, wenn die Idee wachsen darf. Wenn ich sie immer wieder verändern kann. Und,
ja, aber dann kann ja nichts so bleiben. Dann könntest du ja keinen Song jemals abliefern. Weil wenn es sich immer wieder verändern muss und nie wahrhaftig ist, dann kommst du ja nie zu dem Punkt zu sagen, ich lasse es jetzt los.
Doch, zu den Punkten komme ich schon. Ja klar, habe ja jetzt zwei Platten aufgenommen.
Ja, aber und dann ist es
aber ich möchte ja auch in dem Sinne keine Kleinkunst machen. Und ich bin kein Momentkünstler. Das mache ich auf der Bühne dann. Aber ich möchte schon Lieder schreiben, die eine Geschichte zu erzählen haben. Und ich bin schon auch in meiner Sprache sehr, ich habe sehr viele Metaphern parat zu Hause, wenn ich mit mir arbeite. Und die genügen mir dann nicht. Ich möchte gerne, dass nicht nur ich verstehe, um was es geht.
Lass uns mal Geister hören. Das ist ein Song von deinem neuen Album.
Halt mich für verrückt, komm und halt mich. Halt mich an, halt mich fest, sonst bin ich weg.
Radio 1, die Hörbarust, was Sie gerade gehört haben. Das war Geister vom neuen Album von Käthe, das wir auch nachher noch verlosen. In einem Song sagst du, es geht um die Liebe, du bist auch ohne mich, was du mit mir bist. Es ist ein schöner Satz, den man auch aus einem französischen Film theoretisch zitieren könnte, wenn es ein guter Film wäre. Die meisten Menschen sagen oder singen ja auch gerade, ohne dich bin ich nichts. Aber du sagst, das wärst du, das, was du bist, bist du auch ohne mich.
Ohne dich bin ich nichts, denke ich auch oft. Aber es hat, es ist einfach für mich ein wichtiger Satz, weil er mich auch irgendwie so befreit aus diesen Rollen. So da sein zu müssen oder gerecht werden zu müssen, Projektionsfläche zu sein einem Gegenüber. Und ich merke so, dass es Quatsch ist.
Aber indem du sowas sagst, bist du ja schon wieder Projektionsfläche deinem Gegenüber. Wenn er hört, was du sagst.
Wie meinst du das?
Naja, er hört, was du sagst. Und du sagst diesen Satz, du bist auch ohne mich, was du mit mir bist. Und in dem Moment beginnt unter Umständen seine eigene Projektion. Genauso wie ja Leute, die von sich selbst sagen, doch, das und das ist mein Fehler und da bin ich schwach, von anderen ja schon wieder als stark angesehen werden, weil sie ihre Fehler zugeben.
Ehrlich, empfinde ich gar nicht so. Also du bist auch ohne mich, was du mit mir bist, ist für mich eher so eine Schere in der Mitte. Ich sag dir, du bist auch ein eigenes kleines Wesen.
Ja, ja.
Und tun wir uns die ganze Zeit aneinander reiben und uns aneinander wachsen. Aber ich denke schon, dass man als was Ganzes zur Welt kommt. Das ist nicht so, dass sich irgendwann im Laufe der Zeit sich eine Persönlichkeit entwickelt. Das sowieso. Aber ich denke schon, dass wir als was Ganzes zur Welt kommen.
Man ist nicht unvollständig und sucht seinen Partner, mit dem man dann erst vollständig ist, ja.
Man ist schon vollständig.
Aber es gibt ja viele Menschen, die das anders fühlen, die schon das Gefühl haben, dass sie nicht vollständig leben, dass ihnen was ganz Wichtiges fehlt. Oder dass sie sogar sagen, durch diese Liebe erst bin ich die geworden, die ich bin, oder der geworden, der ich bin, oder du hast mich vervollständigt oder so. Haben die denn was missverstanden oder hätten die das auch alleine geschafft, aber der andere war der Katalysator? Oder?
Das Problem ist, glaube ich, dass man da immer Liebe drüber schreibt. So, ich denke ja, dass Menschen Beziehungen Konstellationen sind. Das ist einfach so, es ist klar, dass ich mit Jimmy einfach eine sehr harmonische Beziehung habe und wie so ein Heilungsprozess beginnt auf einmal, ne? Und davor eben mit Johnny eine unfassbare Auseinandersetzung hatte und das aber einfach diese Konstellation auch war. Und es ist beides richtig im Grunde. Es ist eine Entscheidungsfrage. So, und ich finde nicht, dass man immer sagen kann, so, guten Tag, das ist alles Liebe. So.
Vielleicht ist es auch eine Zielfrage oder eine Erwartungsfrage. Was erwartest du von einer Beziehung? Denn die Menschen, die sagen, ich möchte ankommen, ich möchte zur Ruhe kommen, ich möchte nicht mehr gehetzt werden von meinen eigenen Ansprüchen.
Ich möchte auf alle Fälle, ich möchte schon herausgefordert werden. So. Also ich möchte mich nicht langweilen, vorm Fernseher sitzen und denken, ich habe dem Typen gar nichts mehr zu sagen.
Oder es gibt gute Filme und gute Serien.
Das hoffe ich doch und ich weiß es auch. Und es gibt auch viele Abende, wo nichts anderes einen Sinn machen würde. Aber ich glaube, ich möchte einfach ganz viel entdecken. Auch mit dem anderen, durch den anderen. Auch mich selbst entdecken. So, diesen Platz auch haben.
Also müsste der ideale Partner für dich muss der dich denn schon erkannt haben oder hat der auch die Zeit, dich erst mit der Zeit mit dir gemeinsam zu entdecken? Doch, ja klar, so läuft es eigentlich in Beziehungen, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass der erste Eindruck zählt und dass aber das Kennenlernen erst viel, viel später passiert. So. Also man muss sich praktisch von dem ersten Eindruck ganz lange erholen. Also die Vorstellung, die auf einmal in diesem Moment in dein Leben kommt, ne? So, das musst du erstmal verarbeiten. Und dann irgendwann beginnt das Kennenlernen. So, die meisten Menschen, die sind natürlich schneller weg. So, das merke ich halt zumindest.
Was heißt denn weg?
Bis das Kennenlernen wirklich, also wenn das Kennenlernen wirklich beginnt, das ist halt ganz vielen Leuten einfach zu anstrengend. So.
Also erster Eindruck ist sozusagen der Schlüssel, der ins Schloss passt.
Richtig.
Aber bis die Tür dann aufgeht, dieses ganze ganz langsam, ganz, 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 ganz langsam. Das ist ja in vielen Beziehungen auch so, dass man natürlich erstmal, vielleicht ändert sich das auch ein bisschen, wenn man älter wird, aber dass man sich erstmal nur von der guten Seite zeigen will und dass man dass man nicht gleich mit den Schwächen oder den vermeintlichen, dieses Wort finde ich jetzt gerade nicht, weil ich das nicht habe.
Genau.
Defizite war
ich
das,
habe
was ich so.
Defizite, okay. Wer hat die nicht? Also ich finde das irgendwie so, Mann, jetzt muss ich das verstecken, jetzt muss ich auf das achten, ne? So, weil das ist jetzt der Moment meines Lebens, wenn ich das jetzt vergeige, ne? Also der passt ja perfekt zu mir. So. Warum muss ich dann anfangen, mich zu verstecken und die ganze Zeit alles zu kontrollieren? Das kann ja dann nicht sein, dass der dann zu mir passt, ne? Aber trotzdem ist ja, wie gesagt, der erste Moment entscheidend und der Schlüssel passt in das Schloss, so, aber das Kennenlernen passiert wirklich erst viel, viel später, vielleicht auch über Freundschaft dann. Also ich merke auch, dass Freundschaft letztendlich das ist, um was es mir ganz oft geht. So. Also wenn ich jetzt nur mit jemandem gut klarkomme, keine Ahnung, weil der mir schöne Augen macht, so, und ich ihm dann zurück schöne Augen mache, das ist einfach nicht genug.
Nee, das ist auch nicht genug. Das hält ja auch nicht. Nee, das macht auch nicht satt.
Ich möchte sagen können, das ist auch ein Kumpel.
Ist bestimmt nicht verkehrt. So, wollen wir erstmal gucken, was jetzt kommt. Nina Simone kommt mit Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Liedermacherin Käthe ist heute hier zu Gast und ich habe Ihnen einen Song mitgebracht, den ich liebe, nachdem man wirklich auch gar nicht ruhig sitzen kann. Man muss sofort aufstehen und tanzen. Mark Ronson, The Business International, Bang Bang Bang, featuring Q-Tip und MNRD. Und versuchen Sie mal zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Viel Glück dabei. Ja, ein energetischer Song. Und ich habe so gedacht, wenn ich den mitbringe, ist es ja kein typisches Sonntagslied. Und ich will mal sehen, worum geht's denn da eigentlich? Und dann habe ich mir die Lyrics angeguckt und war genauso schlau wie vorher. Und jetzt habe ich dich gerade gefragt, Käthe, was du denn da verstanden hast, rein was den Refrain angeht. Und du hast gesagt...
Regenschirm.
Genau, Umbrella. Mhm. Und das habe ich auch verstanden. Und tatsächlich singen diese Verrückten aber Je te plumerai, was ja eindeutig französisch ist. Und dann plumé ist, glaube ich, die Feder. Also plumeau ist ja das Federbett. Und dann habe ich so gedacht, okay, es geht ums Federn, ums Rupfen oder so. Also ich habe wirklich diesen Text versucht zu lesen und irgendwie einzuordnen. Und dann bin ich auf eine Seite gestoßen, wie interessant, dass es auch sowas gibt. Songmeanings.com. Da diskutieren Leute tatsächlich darüber, wie Songs zu interpretieren sind. Und bei diesem Song gab es, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Ansätze. Die einen sprachen davon, wie schlecht das Government ist, und die anderen sprachen darüber, dass es ganz klar um Gott geht. Irgendjemand brachte Sushi ins Gespräch.
Ich finde, die Mischung, die macht's, ne? Also
ja, ich finde ja auch, dass die Regierung viel mehr gegen die Überfischung der Weltmeere tun müsste. Ja, das würde auch in Gottes Sinne sein.
Ja.
Man versucht, das alles miteinander zu verbinden. Gut, kommen wir noch mal zu dir, die letzte halbe Stunde. Lass uns dein Schaffensweg noch mal genauer beleuchten. Denn tatsächlich ist es ja so, jetzt sagen alle, oh, Käthe und toll, und lange war es ein Geheimtipp. Aber auch noch nicht so lange, sondern 2011 ist es so gekommen. Und in all den Jahren davor. Ich meine, wie kann das denn sein, dass da nicht so viel passiert ist? Also gehen wir zurück zu deiner Gitarre, 12, 14 der erste Auftritt mit Songs von Janis Joplin und John Osborne, glaube ich, und halt auch so klassischen Frauen mit so Stimmen. Danach muss es doch schon geknistert haben.
Das hat immer geknistert. Und es gab auch viele Situationen. Ich war in diversen Studios, habe immer Lieder geschrieben und aber so richtig den... Ich habe immer das Gefühl gehabt, vielleicht ist es auch... nicht fertig zu sein.
Vielleicht ist es auch nicht fertig zu sein?
Ja, dieses Gefühl gehabt, nicht fertig zu sein.
Ach so, du bist noch nicht fertig.
Also als wäre ich noch nicht bereit.
Ah so, okay.
Einfach dieses Außen an dieses Innen ranzulassen. Weil ich mir selber darüber nicht bewusst war, was es eigentlich dann so ist und ob ich dazu stehen kann. Das ist mir nämlich total wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich kann da wirklich dazu stehen, was ich tue. Und nicht in 2 Jahren sagen, also pass mal auf, der und der war schuld, weil dass es so gekommen ist, dass ich so wurde, wie ich bin, sondern ich bin dafür selbst verantwortlich. Und ich habe gemerkt, es gab auch einfach eine Zeit, Anfang 20, Mitte 20, und dann, dass ich für mich selbst noch gar keine richtige Verantwortung übernehmen konnte für das, was ich tue, so künstlerisch. So, ich wollte da so viel entdecken, so viel ausprobieren. So, und das ist so unterschiedlich gewesen, das Zeug. Elektronisch, dann wieder total Singer-Songwriter, dann ganz laut, dann sehr, sehr leise und zerbrechlich. Und dann war es irgendwann auch eine Zeit lang ohne Stimme, dass ich echt nur am Rechner gesessen habe und gefrickelt habe. Und das waren so kleine Welten, Tonwelten. Ich habe so viel probiert, einfach um herauszufinden, was ich möchte.
Ja, ich versuche mir das vorzustellen. Ich kenne dich ja jetzt noch gar nicht so lange. Und ich bin einfach baff, mit welcher, wenn ich jetzt sage, mit welcher Ernsthaftigkeit du das betreibst, ist das ja gar nicht verkehrt. Ich finde es gut. Also ich hatte mit Miriam, bevor die Sendung losging, kurz ein Gespräch darüber, weil sie zu mir sagte, ja, was du machst, das willst du ja auch richtig machen. Und ich habe dann Steve Jobs zitiert, von dem ich gelesen habe, er hätte gesagt, liebe, was du tust. Und die meisten Menschen sagen ja, tu, was du liebst. Und liebe, was du tust, kann auch der Nachsatz sein von, man kann nicht immer, you can't always get what you want. Oder if you can't be with the one you love, love the one you're with. Keine Ahnung. Also man sollte schon versuchen, tatsächlich das, was man tut, mit Liebe zu tun. Und im Idealfall deckt es sich mit dem, was man sowieso liebt. Ja,
ja, aber ich meine, die Liebe habe ich immer empfunden. So, ich wusste, aber ich kam nicht ran, sag ich mal so. Es war so viel zugeschüttet, so viel, was mich einfach beeinflusst hat.
Was denn zum Beispiel?
So, keine Ahnung, andere Bands, weißt du, so was man mal gehört hat oder so, und man dann einfach das einfach nachgeäfft hat und versucht hat, so zu sein.
Ach so, verstehe.
Verstehst du? Also sich davon, von diesen Häuten zu lösen irgendwie, zu sagen, nee, das bin gar nicht ich. Das ist irgendwas anderes, aber ich komme noch nicht ran. Ich komme da noch nicht ran. Ich habe die Erfahrungen alle noch nicht gemacht. Ich habe mich selbst auch noch nicht so richtig auf dem Schirm. So.
Nun würde das ja viele deiner Kolleginnen und Kollegen nicht davon abhalten oder hat sie auch nicht davon abgehalten, das dann erstmal als die erste Version von sich abzuliefern. Und das ist auch das, was ich vielleicht mit Ernsthaftigkeit meine, dass du wie so jemand bist, der den ganzen Abend nichts sagt, aber wenn er dann was sagt, dann hat das sehr viel Hand und Fuß. Und auch mit einer gewissen Strenge sich selbst gegenüber. Es klingt streng, aber es klingt auch voller Liebe für sich selbst. So ist es ja nicht. Aber halt mit diesem Wunsch nach totaler Authentizität. Und das ist natürlich wirklich ein hehres Ziel als Künstler, weil du ja als Künstler von so vielen Dingen...
Gibt es denn da eine andere Wahl?
Also ich denke, dass viele deiner Kollegen, wenn sie ehrlich sind, sagen, ich hab hier und da Kompromisse gemacht, weil es musste ja weitergehen und ich musste ja die Miete zahlen.
Es geht sowieso weiter. Und die Miete kann man auch anders zahlen.
Du hast verschiedene Jobs gemacht. Du hast als Crepe-Verkäuferin gearbeitet, glaube ich.
Ich habe alles Mögliche gemacht, wirklich. Also
darf ich dich denn fragen, jetzt gerade zur Crepe-Verkäuferin, das wird jetzt die wenigsten interessieren, aber mich schon. Weil dieser Duft, wann immer man auf irgendeinem Markt ist und da kommt dieser Crepe-Duft, der sich wie in so einem Comic, wie so ein Streifen in deine Nase zieht. Mhm. Am zweiten Tag oder hat man am dritten Tag die Schnauze voll davon? Oder liebst du Crepes noch immer?
Ich mag Crepe immer noch sehr gerne und ich habe auch nicht mir ständig einen Crepe reingezogen, weil ich ja gemerkt habe, so okay, ich kann ihn ja immer haben.
Ne? Ja.
Das ist ja nur menschlich, dass man dann doch nicht so häufig Crepe isst, wie man gedacht hätte davor.
Aber der Geruch ist dir jetzt auch nicht. Ich finde, bei solchen Sachen, die mit so Gerüchen verbunden sind, das ist immer so schwierig, wenn man solche Jobs hat. Denn das kann ja auch kippen.
Manchmal.
Aber dieser Zauber ist nach wie vor da, dieser süße Zauber. Du kannst es nach wie vor, kannst du dir
das Ich muss
das
immer
wahrnehmen.
An Queen denken, wenn ich Crepe rieche.
Ach, wieso?
Weil ich musste ja den Laden dann noch immer putzen danach und habe dann immer Queen gehört. Weil I want to break free, ich wollte da raus, ja. So.
She das works hard for the money.
Ja, so. Ich habe da 7,80 Euro verdient, ja. Und ich wusste irgendwie, wie lange muss ich das jetzt hier machen? Und ich wollte eben nicht in einer Coverband singen. Ich wollte dann nicht im Background irgendwo trällern. Ich wollte meine Energie für meine Sache haben. So, das war so wichtig und natürlich ist da so eine Ernsthaftigkeit dahinter und auch eine Strenge, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es geht für mich nicht anders.
Aber du hast wirklich harte Jahre hinter dich gebracht. Also in einem Interview war mal zu lesen, ich wusste teilweise nicht, was ich essen sollte. Also mit so einer Info geht man, das ist sowas sehr Plakatives. Du hast es auch nur einmal so gesagt.
Es gab diesen, aber wirklich, es war wirklich so. Ich habe auf dem Kiez gelebt und ich habe ja, wie gesagt, auch super Freunde. Flotze, mein Bassist zum Beispiel, der natürlich auch immer gesagt hat, Kitte, weißt, ne, du kannst mich immer anrufen. Wenn du nicht anrufst, dann hau ich dir eine rüber. So, ne? Also wirklich so ernsthaft, so versuch nicht immer alles nur mit dir selbst auszumachen. Mhm. So. Und ich weiß, dass ich noch an dem Tag Flaschen weggebracht hatte, so von der WG. Wir hatten eine große WG. Und es war, glaube ich, der 27. Ich hatte also noch 3 Tage. Durchzuhalten und hab die Flaschen weggebracht und ja, hab dann noch Nudeln gekauft halt und so und hab dann wirklich auf eine spezielle Soße verzichtet, um dann noch so einen Tabak mir mitzunehmen, ne? Der überhaupt nicht geschmeckt hat, das war so ein Billig-Scheiß. Aber ich dachte so, also wenn ich jetzt schon so am Ende bin, ja, dann will ich wenigstens eine rauchen dürfen, so. Und das hat mich immer so über Wasser gehalten. Ich muss aber auch sagen, dass mich diese Zeiten echt stark gemacht haben. So, und eine Freundin, also eine sehr gute Freundin von mir, ist dann nach London gegangen und hat den gleichen Quatsch in London dann halt gemacht. Und diese Zeiten machen auch stark, weil man wirklich weiß, dass man das will. Also, dass man da nicht einknickt, wenn da jemand vor einem steht und eine andere Meinung hat oder einen beeinflussen möchte oder da einem was andrehen will. Nein, ich weiß, um was es geht. Und ich weiß das zu 100%.
Fast wärst du aber Kindergärtnerin geworden. Stimmt das?
Ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie so einen kleinen Hang zu Kindern. Wahrscheinlich sehen die mir an, dass ich selbst noch eins bin. Ich weiß es nicht so. Also, dass ich manchmal nicht anders kann, als eins zu sein. Und ich fühle mich einfach wohl. Ich habe das Gefühl, ich kann da nicht so viel falsch machen. So.
Aber dann kam es ja, ich will jetzt sagen, Gott sei Dank anders, das meine ich jetzt nicht so, du hättest diesen Kindern bestimmt gut getan, aber wie es dann dazu kam, dass erst das erste und dann das zweite Album erschienen, das klären wir nach dem nächsten Song. Jetzt erstmal, oh, das freut mich sehr, wirklich sehr, weil es ist ein sexy Lied, sehr, sehr gut, Aerosmith, Pink. Gibt es dazu eine Geschichte oder wollen wir es einfach spielen?
Sexy Typ.
Ich möchte mich noch schnell davon distanzieren. Den Typen finde ich nicht so sexy. Das Lied finde ich aber sehr sexy. Du hingegen fandst ihn ganz gut, ne, eine Zeit lang.
Ich fand ihn super. Ich dachte, mein Gott, hat er eine Energie. Mhm. Der fliegt da auf die Bühne, ja.
Und aber du ja auch. Du hast auch so eine Energie. Du fliegst auch auf die Bühne. Du bist ja auch jemand mit sehr, sehr viel Energie. Früher hast du viel Sport gemacht. Jetzt machst du viel Musik. Jetzt hast du deine Ventile gefunden und kannst das kanalisieren. Und bist... ich möchte jetzt nämlich diese Station nicht auslassen, sie aber auch nicht zu schnell runterrattern, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Du bist, hast dich ausbilden lassen in Dinkelsbühl. Es gibt da eine Berufsfachschule für Musik.
Richtig.
Offenbar.
Und das ist eine ganz wunderbare Angelegenheit, weil da gibt es auch einen Rock-Pop-Jazz-Zweig, also Klassikbereich sowieso, der natürlich wesentlich größer ist. Und ein Rock-Pop-Jazz-Zweig, der sehr klein gehalten, familiär ist. Mhm. Und ich hatte da ganz tolle Dozenten. Und als ich damals mit 19 dahin kam, in dieses Dorf, in dieses mittelfränkische Dorf, so, wo wirklich drumherum eine Stadtmauer, die nachts beleuchtet ist, ne? Und da habe ich unfassbar viel mitgenommen aus dieser Zeit. So, einfach weil ich da so aufgenommen wurde. Das war sehr wichtig für mich.
Letztlich hast du hast ja in dieser Sendung schon ein paar Mal so erwähnt, also dass es das ist, dass du dich erst finden musstest, das trat ja eigentlich erst nach deiner Ausbildung ein, so richtig, ne? Dieses sich sicher sein müssen. Mit 19 musst du dir auch noch nicht sicher sein. Also das gesteht man jedem Menschen zu. Und trotzdem, es gab da, glaube ich, eine Situation mit einem Lehrer, der dir gesagt hat, okay, wenn es dir nicht ernst ist, kannst du diesen Raum sofort oder sowas in der Art...
Ja, das war so, dass wir alle miteinander, erster Tag, wir sitzen da wie keine Ahnung, Geburtstagsparty, ne? Gleich, keine Ahnung, springt der Clown aus der Torte, so ungefähr. Und dann kommt aber so ein Typ rein, Dozent, und sagt, Leute, wenn ihr das hier nicht wirklich wollt, da ist die Tür.
Ah ja.
Und wir so, ha, 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 ha. So, was meint er denn jetzt eigentlich? Und das ist ja, er meint das wahrscheinlich lustig. Jahre später, muss ich sagen, war das ein ganz entscheidender Satz. Das ist, also der hat mich geprägt. Weil ich denke auch, dass es also ein Weg ist, sich für das Künstlersein an sich zu entscheiden und sein eigenes Ding zu machen. Das ist wirklich, das ist schon anstrengend auch, so da dran zu bleiben. Mhm. Und eben auch die Durststrecken zu überstehen, die einfach nur, einfach Fakt dazugehören.
Gut, man muss aber auch, nicht jeder hat so viel Talent wie du. Das muss ich jetzt einmal mal so sagen. Es gibt ja ganz viele Menschen oder einige sicherlich, die sich als Künstler begreifen und nicht verstehen, dass sie irgendwann aufgeben müssen, weil ihr Talent vielleicht doch nicht groß genug ist oder ihre Disziplin auch nicht. Du bist ja auch jemand, der auch sagt, ich mag keine faulen Leute. Ich finde schon, dass man sich auch dahinter hängen muss. Das hast du auch gemacht. Sie nickt jetzt, um ihnen das kurz... weil es so, du magst keine faulen Leute, das klingt so... Aber es ist ja so, es ist wahnsinnig viel Arbeit und Durchhalten und diesen Willen haben. Und manche Menschen haben einfach das Talent gar nicht. Die müssen halt sich halt irgendwann klar machen, okay, es reicht nicht.
Es kommt drauf an, weißt du, ich denke, wenn du diese Intention hast, zu sagen, das ist mein Weg, ne? Warum klappt das nicht? Dann vielleicht, dass man ja nicht gründlich genug schaut bei sich selber. So, und vielleicht irgendeine Vision hinterher huscht, die gar nicht zu einem passt. So, ich denke nicht, dass man prinzipiell dann so abbrechen sollte und dann was ganz anderes und jetzt gehe ich ins Büro oder so. Sondern ich denke schon, dass einen das ja irgendwie getrieben hat, auch so diesen Weg einzuschlagen. So, und nur weil jetzt andere Leute sagen so, na, jetzt gib's doch mal auf, ne? Das klappt ja bei dir nicht.
Aber manchmal haben ja die anderen Leute ein realistischeres Bild von einem selbst als man selbst unter Umständen, gerade in so einer Findungszeit, wenn man so Anfang 20 ist. Es gibt ja schon, meinst du nicht, dass es da viele Leute gibt?
Ich glaube, dass es genau andersrum ist. So, also ich glaube nicht, dass die Leute um einen herum einen realistischer einschätzen können als man selber. So, ich glaube nur, dass sie andere Realitäten haben. So,
ja gut, das haben wir alle.
Ja.
Ja, das stimmt.
Und ich meine, wenn man dann auch mit Leuten zu tun hat, die völlig andere Realitäten haben und die um einen nur herumwuseln, dann ist man vielleicht falsch.
So, wir sind fast schon am Ende. Ich möchte nicht auslassen, dein zweites Album, Verschollenes Tier, ist jetzt gerade erschienen und wir verlosen 3 Ausgaben davon. Und Sie zu Hause haben die Möglichkeit, eines dieser im Übrigen auch signierten, von Käthe signierten Alben zu gewinnen. Bitte sagen Sie mir, wie das erste Album hieß, ist zu einfach, aber es gab einen Auftritt im Oktober 2011 im Fernsehen und die Moderatorin dieser Sendung war komplett und völlig begeistert von Käthe und hat gesagt, sie ist die vielleicht beste Sängerin Deutschlands und könnte auch stimmen. Wer war diese Moderatorin oder meinetwegen auch, wie hieß diese Sendung? Schicken Sie die richtige Antwort an hörbar@radio1.de. Und ich möchte nochmal auf die Konzerte hinweisen. Hast du sie im Kopf oder soll ich?
Am 21. Ja. Ne, haben wir? So, 21. November im Lido Berlin. Und am 28.11. im was? Bethel? Cottbus?
Was? Bebel. Sag mal, kannst du meine Schrift nicht lesen? Bebel. Am 28. November im Bebel in Cottbus, beide Konzerte präsentiert von Radio
1. Immer schön fleißig weiter beteln, ne?
Ja. Ist das? Ja, wenn du willst, kannst du jetzt noch einen letzten Käthe-Lebensspruch an die Hörer weitergeben.
Tu, was du willst, aber tu es langsam.
Ah, so heißt auch ein Song von dir. Gut, den wir jetzt aber nicht hören, denn wir hören jetzt zum Abschluss Danielle Lanoir For the Beauty of Wynonna. Das ist eine sehr, 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 sehr magere Frau auf diesem Cover.
Das stimmt, aber ich habe tatsächlich ich bin durch einen Plattenladen und habe dieses Cover gesehen und wollte diese Platte anhören und bin über Umwege dann tatsächlich wieder auf ihn aufmerksam geworden und bin da gar nicht so falsch gelegen. Ich finde das
Bild
großartig und der Typ ist ein Genie. Und immer wenn ich ihn höre, habe ich das Gefühl, ich müsste irgendwie einen Stift in die Hand nehmen und kreativ sein. So, das ist einfach, der überträgt so viel. Das finde ich gut.
Okay, apropos übertragen und Genies, so geht es jetzt bei Radio 1 auch weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Radio 1. Hörbar Rust.